Moin und willkommen im Korea Café, eurem Podcast rund um Südkorea. Ich bin Jackie, 32 Jahre aus Hamburg und schreibe auf dem Blog Moin Seoul über alles Mögliche, was Südkorea betrifft. Heute sprechen wir mal ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit. Das haben sich einige von euch immer mal wieder gewünscht, was ja auch gerade im Zusammenhang mit Korea durchaus auch Sinn ergibt. Und da das ein Thema ist, das mir sowieso auch immer sehr am Herzen liegt, freut mich das natürlich umso mehr, jetzt einfach mal ganz lange darüber reden zu können. Wenn ihr auch mal einen Themenwunsch habt oder eine Frage, die ihr beantwortet haben wollt, war das richtiges Deutsch? Ja. Dann schreibt mir doch gerne per Mail unter koreacafe.podcast@gmail.com oder natürlich auch gerne auf Instagram unter koreacafe.podcast. Ich habe die heutige Folge für euch in drei Abschnitte eingeteilt. Erstmal geht es so um grundsätzliche Themen der Nachhaltigkeit, besonders in Bezug auf Korea, was grundsätzliche Probleme sind und was man vielleicht generell zum Thema Nachhaltigkeit wissen und beachten sollte oder beziehungsweise auch im Hinterkopf einfach haben sollte. Zweiter Bereich ist das große, große und wichtige Thema Essen und Restaurants. Denn natürlich, wenn man da ist, möchte man gut essen und diesen Lifestyle auch einfach mitnehmen. Dementsprechend gibt es aber auch enorm viel, was man beachten und oder auch anpassen kann. Und zu guter Letzt, das große, wichtige Thema für viele, die nach Korea kommen oder nach Korea kommen möchten, ist das Thema Shopping. Was man da beachten sollte, kann, wie auch immer. Dann können wir auch jetzt endlich direkt loslegen. Im ersten Teil reden wir jetzt erstmal über ein paar grundlegende Sachen zum Thema Nachhaltigkeit und was in Korea so ein paar Stolpersteine sind, die man beachten sollte, die man vielleicht versuchen sollte, nicht selber auch reinzutappen. Mein großes Pet-Peeve mit Korea ist etwas, worauf sie ironischerweise sehr stolz sind, nämlich ihre Mülltrennung. Die Mülltrennung in Korea ist, muss ich zugeben, recht komplex. Und ich muss auch zugeben, dass ich sie noch nicht ganz gecheckt habe, obwohl ich da ja nun eine ganze Zeit, also auch eine ganze Zeit gelebt habe und immer dankbar dafür war, dass ich nie alleine gelebt habe und dann meine Mitbewohner oder Vermieter fragen konnte, was jetzt wohin gehört. Und das, obwohl wir in Deutschland ja auch sehr viel trennen und ich auch hier in Deutschland alles trenne. Also wirklich alles, was in Deutschland möglich ist, das trenne ich auch. Und trotzdem war ich in Korea ein bisschen überfordert, weil sie zum Teil sogar Plastikarten voneinander trennen. Dafür allerdings dann gewisse andere Sachen nicht, die wir trennen. Also hat alles zu sein. Ein bisschen andere Faktoren. Auf jeden Fall sind sie sehr stolz darauf, dass sie so gut trennen. Und das ist auch eine super Sache. Da können sie auch an sich stolz drauf sein. Aber das hilft alles nur wenig, wenn man gleichzeitig eine Nation ist, die Unmengen von Müll produziert. Denn Korea ist, wie ich auch schon in anderen Folgen das Thema hatte, ein Land, das sehr viel auf Bequemlichkeit setzt, was ja per se erstmal jetzt nichts Schlechtes ist und was, glaube ich, auch jeder nachfühlen kann. Bequemlichkeit hat aber häufig den hohen Preis von viel Müll oder überhaupt Müll, wo ein anderer Weg vielleicht völlig müllfrei wäre. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass man in einem schnelllebigen, sehr bequemen Land sehr schnell sehr viel Müll produziert. Hinzu kommt auch, dass in Korea generell sehr viel konsumiert wird und Konsum auch immer ein Müllfaktor ist. Und da verliert mich Korea dann so ein bisschen. Ich finde das wirklich auch toll, wie intensiv sie mit ihrem Recycling sind. Und es gibt durchaus auch viele kleine Dinge im Alltag, wo sie sehr gut darin sind, auch Müll zu vermeiden, was dann so ironisch ist, dass sie dann in anderen Ecken und leider in mehr Ecken als andersrum enorm viel verbrauchen, wo es unnötig ist. Dazu führe ich immer ein Bild an, das ich gemacht habe. Das war, ich glaube, 2019. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber sehr bezeichnend. Und ich finde es einfach sehr ironisch. Ich werde es auf Instagram auch nochmal posten. Aber für die, die nicht auf Instagram sind, es ist halt im Endeffekt, war ich in einem Drogeriemarkt und da habe ich dann Zahnputztabletten gesehen, die ja eine nachhaltigere Alternative sind. Und habe mich gefreut, dass sowas inzwischen auch in Korea angekommen ist. Und die waren in einer Plastikdose, was ja an sich völlig in Ordnung ist. Die kann man ja wieder auffüllen. Was mich dann aber irritiert hat und dann für mich dann, ja, wo ich dachte, ja, typisch, weil diese Plastikdose nochmal in einer Hartplastikverpackung, also nicht nochmal eingeschweißt wegen Hygienegründen oder so, das könnte ich irgendwie noch verstehen. Nein, die war nochmal in einer Hartplastikverpackung, wo dann noch ganz groß drauf stand, nachhaltig, nachhaltig, ba, ba, ba. Und ihr wart so nah dran. Es war so kurz davor. Und es ist, wie gesagt, nur eine kleine Kleinigkeit, aber ist für mich der Inbegriff dessen, wie Nachhaltigkeit in Korea zum Teil von der Gesellschaft gesehen wird. Ja, und natürlich muss man da jetzt nicht so pedantisch sein. Das ist absolut klar. Ich finde es einfach nur sehr ironisch und witzig in dem Fall. Aber es ist halt wirklich so, dass Koreaner, glaube ich, dazu neigen, etwas unbedachter mit ihrem Müllkonsum zu sein, weil sie wissen, dass sie ein gutes Recycling-System haben. Und Recycling ist eine super Sache, aber es ist halt das absolute Minimum, was man zur Nachhaltigkeit beitragen sollte. Und wenn man nachhaltig sein will, muss man halt ein bisschen weiter gehen, als zu sagen, ich recycle oder spende oder sonst was. Wir müssen beim Konsum anfangen. Aber dazu kommen wir später nochmal. Eine Sache aber, die Korea wiederum ganz hervorragend und ganz, ganz toll macht, was super nachhaltig ist, ist nämlich das öffentliche Verkehrsnetz. Das ist wirklich 1A, primo, lieb sie und beweine es jeden Tag, wenn ich unser öffentliches Verkehrsnetz nutzen muss. Um einfach nur mal den ganz krassen Kontrast zu machen, in Korea ist es, falls ihr andere Folgen noch nicht gehört habt, wo wir darüber reden, in Korea ist es sehr, sehr günstig, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Man zahlt so im Durchschnitt 1 Euro oder so für eine Kurzstrecke. Dann sind die Verkehrsmittel sehr sauber, die Stationen sind sehr sauber, man fühlt sich wohl, man fühlt sich sicher und man kommt halt wirklich überall einfach hin. Es ist super, super alles angebunden. Man kommt überall gut hin und sie sind super pünktlich. Außer natürlich Busse in der Rush-Hour, aber das ist normal. Und es ist einfach bequem, man fühlt sich wohl, man fährt gerne öffentliche in Korea. Außer zur Rush-Hour bin ich natürlich nicht gerne in der Bahn, aber das lässt sich auch immer irgendwie vermeiden, indem man eine halbe Stunde früher oder später fährt. Im Kontrast dazu Deutschland, ich kann dazu jetzt natürlich nur mit der Erfahrung aus Hamburg punkten, allerdings ist es, glaube ich, auch ein ganz guter Vergleich, weil Hamburg immer wieder als sehr gut vernetzte Großstadt in Deutschland gilt. Was ich erschreckend finde, weil ja, wir sind, wenn ich auch Freunde in Köln oder Berlin besuche, merke ich es auch, wir sind schon ganz gut angebunden im Vergleich zu denen. Aber das heißt nicht, dass wir richtig gut vernetzt sind. Und also da ist halt der Faktor, das Netz ist nicht super gut ausgebaut. Es ist fast überall das Gegenteil. Es ist sauteuer. Also es ist wirklich, da zahlt man 3,50 für eine Kurzstrecke. Das ist, glaube ich, aktuell. Also es ist einfach mal das Dreifache. Es ist absolut absurd. Dann von der Pünktlichkeit wollen wir gar nicht erst anfangen. Ich meine, nicht ohne Grund ist die Deutsche Bahn das Sinnbild der Unpünktlichkeit in Deutschland. Und dann ist es häufig halt nicht sonderlich sauber. Die Stationen machen nicht unbedingt immer den besten und sichersten Eindruck. Es ist halt wirklich das komplette Gegenteil. Und das sorgt auch dafür, dass viele Leute in Deutschland, in dem Fall jetzt Hamburg, noch aufs Auto zurückgreifen, obwohl sie eigentlich easy peasy auch die öffentlichen nutzen könnten. Aber es sind dann entweder die Kosten, dass sie sagen, ich komme fürs gleiche Geld auch mit dem Auto hin und muss mich dann nicht mit unangenehmen Bahnsteigen auseinandersetzen. Da können wir uns auf jeden Fall noch was von Korea abgucken. Das muss man halt auch einmal sagen. Aber ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich absolut verliebt bin in das koreanische Verkehrssystem. Dementsprechend ist es super angenehm, da einfach öffentliche zu fahren. Und die Straßen sind zu einem guten Teil, auch wenn sie immer voll sind, viel halt auch wieder durch Taxen besetzt. Ja, gibt es immer noch Leute, die dann immer noch trotzdem Auto fahren. Aber es ist ein ganz anderer Prozentsatz als bei uns in Deutschland. Es ist wirklich was ganz, ganz anderes. Und das ist natürlich im Umkehrschluss besser für die Umwelt. So, und dann dachte ich mir, ziehen wir direkt zum Beginn der Folge halt einmal den Zahn oder reißen das Pflaster ab. Nachhaltigkeit ist nicht immer bequem. Das weiß ich, das will ich auch niemandem schönreden und sagen, oh, es ist so toll und so viel. Nein, es ist zum Teil mehr Aufwand. Ja, es ist halt Consciousness over Convenience, oder? Nochmal auf Deutsch. Bewusstsein über Bequemlichkeit. Das ist halt leider der Preis, sage ich mal ganz doof, den man in Anführungszeichen zahlen muss, wenn man da etwas ändern möchte. Und ich erwarte auch von keinem von euch, dass ihr jetzt, wenn ihr die Folge fertig gehört habt und sagt, so, ich setze hier jetzt alle Tipps um, die Jackie genannt hat und verbrauche überhaupt gar keinen Müll mehr oder was auch immer. Das erwartet keiner von euch. Das ist auch absoluter Quatsch. Das mache ich selber auch nicht. Ich sitze hier auf keinem hohen Ross und meine, dass ich hier irgendwie alles besser weiß und vor allen Dingen besser mache. Ich würde mich einfach nur freuen, wenn ihr vielleicht 1-2 Sachen wenigstens mitnehmen könnt. Und das ist, finde ich, auch alles, was man schon erwarten kann. Denn wenn jeder von uns ein bisschen was beiträgt, hat das trotzdem einen enormen Impact auf unsere Umwelt. Das ist halt, man muss nicht alles perfekt machen, aber hey, 10% sind schon besser als 0, die man vielleicht vorher gemacht hat. Also macht euch da nicht fertig, macht euch keinen Druck, macht das, was ihr gut umsetzen könnt, mögt und wollt und feiert jeden kleinen Schritt, den ihr in eine nachhaltige Richtung schafft. Also wie gesagt, macht euch keinen Druck, aber guckt vielleicht, wo ihr euren Alltag ein bisschen anpassen könnt. In dem Sinne muss ich nämlich auch direkt zugeben, ein Großteil der Tipps und Hinweise, die ich euch geben kann, unterscheiden sich in keiner Weise davon, wie man nachhaltiger generell im Alltag sein kann. Das ist in fast jedem Land ziemlich gleich. Aber es ist gleich, oder? Man kann eigentlich in fast jedem Land die gleichen Tipps und Kniffe anwenden. Natürlich sind die Anforderungen und die Notwendigkeit nicht in jedem Land gleich. Und jedes Land hat auch nochmal seine ganz individuellen eigenen kleinen Umstände, die man tackeln kann. Aber so im Großen und Ganzen könnt ihr das meiste auch einfach hier schon in Deutschland umsetzen. Was wiederum auch natürlich eine super Sache ist. Dann könnt ihr üben und dann ist es drüben, wenn ihr dann drüben seid, auch kein großer Aufriss mehr für euch. Und jetzt mit diesem ganzen Gesabbel vorweg können wir jetzt auch direkt loslegen mit meinem Lieblingspunkt, nämlich den Essen in Restaurants und wie ihr da nachhaltiger im Alltag sein könnt. Egal übrigens, ob ihr dort lebt oder einfach auf Reisen seid. Weil, wie gesagt, hat mit dem Land nichts zu tun, könnt ihr überall machen. Ja, wohl die Nummer 1 in Korea, was Convenience angeht, sind die unzähligen Lieferservice. Es ist halt wirklich in Korea, ich habe es auch bei meinen Freunden mitgekriegt, es wird alles geliefert. Egal ob jetzt Lebensmittel, Möbel, Kleidung, Alltagsgegenstände, fertiges Essen. Man kann in Korea eigentlich alles sich nach Hause liefern lassen. Und das ist natürlich super convenient, aber in den meisten Fällen halt echt nicht nachhaltig. Gerade während Corona kann ich das total verstehen, ne? Also no hate here. Aber davor war es halt auch schon groß. Und es muss halt nicht immer sein, sagen wir mal ganz ehrlich. Also man muss nicht sich Essen bestellen, wenn man 5 Minuten von dem Laden entfernt wohnt. Dann kann man halt auch einfach anrufen, Bescheid sagen und es abholen. Das geht in Korea genauso wie in Deutschland auch. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und ihr spart da einfach enorm viel Müll mit. Und natürlich erwarte ich jetzt nicht, dass man komplett darauf verzichtet, denn gewisse Sachen in Korea, da gehört es irgendwie auch zum Lifestyle dazu und ich kann auch total verstehen, dass gerade wenn man im Urlaub ist, das auch einfach mal gemacht haben möchte. Wie gesagt, wir reden hier nicht davon, dass man immer perfekt sein muss, sondern so wie zum Beispiel, es gehört für mich einfach dazu, zu den Dingen, die man gemacht haben sollte, am Hanggang sitzen, also am Hanfluss zu sitzen, mit Freunden auf dem Rasen und sich zum Beispiel Fried Chicken zu bestellen. Das ist so halt der Klassiker. Und da kann ich jeden verstehen, der sagt, ich möchte das jetzt aber auch mal machen. Und wie gesagt, das spricht gar niemand gegen. Aber vielleicht, wie gesagt, musst du dein Essen nicht bestellen, wenn du buchstäblich 5 Minuten von dem Ort entfernt wohnst und zu Hause einfach nur nicht aus deiner Pyjama-Hose raus möchtest. Es geht um solche Nuancen. Ja, dass man vielleicht einfach bewusst darüber nachdenkt, muss ich das jetzt bestellen oder kann ich es vielleicht auf dem Rückweg von der Arbeit eben nochmal schnell zum Supermarkt und mir ein paar Sachen holen. Also, dass man einfach kurz immer denkt, muss das jetzt sein? Was übrigens ein Thema ist, was noch sehr häufig kommt, muss das jetzt sein? Genauso ist es auch, dass man vielleicht seine Restaurants oder Cafés ein bisschen mit Bedacht wählt. Mir ist dann nämlich sehr aufgefallen, dass es da ganz krasse Unterschiede gibt in Korea. Also jetzt in Bezug, wie viel Müll die selber verbrauchen. Also ist nicht so schlimm wie in Amerika, wo man dann teilweise in ein Restaurant geht und einen Papierteller bekommt, weil sie nicht abwaschen und dann einem einfach sowas geben. So ist es zum Glück meistens nicht. Aber das meine ich eher jetzt in Bezug. Korea ist, wie wir in der Folge zum vegetarischen Leben und veganen Leben und Essen in Korea schon geschildert haben, in Korea wird irre viel Fleisch gegessen. Und man kann halt einfach mal sagen, okay, ich muss halt nicht jeden Tag Fleisch essen. Dass man solche Sachen halt dann einfach macht. Dass man sagt, statt dass ich jetzt jeden Tag Korean Barbecue essen gehe, dann gibt es jetzt halt mal Japchae oder Mandu oder sonstige geile, leckere Sachen. Also man muss ja nicht immer verzichten. Man kann ja einfach andere geile Sachen dann essen. So kann man das halt auch schon viel drauf achten. Das ist jetzt nur so eine minimale Sache, aber ich dachte, ich erwähne es einmal noch mal kurz. Das soll hier jetzt keine Keule sein, hört alle auf oder werdet alle vegan und vegetarisch. Nein, aber es reicht ja schon, wenn man statt 7 Tage die Woche nur 6 Mal Fleisch isst. Oder noch weniger natürlich am besten. Da kann man halt schon einiges machen. Wow, wahrscheinlich habe ich euch jetzt gerade auch schon völlig verloren damit. Aber egal, für alle, die weiterzuhören, ich freue mich. in dem Zusammenhang auch, also Korea tut nämlich auch ein bisschen schon was, um nachhaltiger noch zu werden. Zum Beispiel wurde Ende 2018, haben sie ganz schnell und spontan, deutlich besser als Deutschland, beschlossen, dass Einwegstrohhalme verboten werden. Und haben nicht so einen ewigen Heckmeck wie bei uns gemacht, was ja wirklich Jahre gedauert hat. Sie haben innerhalb weniger Monate gesagt, absoluter Bullshit, brauchen wir nicht, haben ein Gesetz beschlossen und dann hatten die Betriebe, ich glaube, 4 Monate, es gibt ja immer gesetzlich dann so eine Grace Period, also so eine Phase, wo es zwar schon Gesetz ist, aber eben weil man ja noch Altbestände hat und hier und da, weil sich Betriebe ja auch umstellen müssen, dass sie erstmal noch, dass es noch nicht strafbar ist, aber halt danach erst dann wirklich in Kraft tritt. Und das haben die super schnell gemacht und viele Läden haben sich dem dann auch schnell angepasst. Und das ist auch der Punkt, wo ich meine mit, sucht euch eure Cafés und so mit Bedacht aus. Denn manche Cafés haben trotzdem Ende 2019 immer noch ihre Einzelstrohhalme, die dann nochmal extra in Plastik verpackt waren, gehabt. Wo ich mir dachte, boah Leute, es ist seit über einem Jahr verboten inzwischen. Und klar, bei kleinen Cafés, wo ich mir denke, okay, vielleicht hatten die einfach noch echt viel im Lager und weil sie nicht so viel Betrieb haben, haben sie vielleicht einfach noch was. Aber so eine großen Ketten, von denen es in Korea ja viele gibt, das ist halt Bullshit. Die haben halt dann einfach drauf geschissen. Und die habe ich dann einfach nicht mehr genutzt, weil es gerade in Korea gibt es genug Auswahl und man kann dem halt aus dem Weg gehen. Und gerade zu dem Thema mit dem Verbot, ich habe in meiner Tasche immer Metallstrohhalme dabei. Das ist natürlich Geschmacksfrage. Manche mögen Glas lieber. In meinem Fall, also ich habe mir bei Daiso ist, für die, die es nicht kennen, in ja so ein Krimskramsladen, sage ich mal. Da kriegt man alles zu sehr günstigen Preisen, was natürlich auch nicht immer super nachhaltig ist. Aber wenn man Dinge lange benutzt, wird es wieder nachhaltig. Es geht ja darum, dass man Sachen nicht da und wegschmeißt. Und da kriegt man für 1000 Won oder so, also für 1 Euro oder ein bisschen weniger sogar noch. Oder nee, ich glaube 2000 Won waren es. Also ich habe, glaube ich, für 1,50 habe ich dann 2 Metallstrohhalme in einer normalen Größe geholt, die ich übrigens dann überhaupt nicht brauchte, weil eigentlich trinke ich gar nicht so wirklich mit Strohhalm. Aber was mir wichtig war, ein Bubble Tea Strohhalm. Denn das ist das Einzige, wo ich wirklich einen Strohhalm brauche, weil das kann man ohne nicht trinken. Und ich hatte teilweise davor wirklich jahrelang kein Bubble Tea getrunken, weil ich das so scheiße fand, weil Bubble Tea an sich schon so viel Müll produziert. Und es dafür leider habe ich noch keine Becher gefunden, die das gut ersetzen können, weil die ja immer das nochmal versiegeln müssen. Und, aber da habe ich mir gedacht, wenigstens die Kackstrohhalme kann ich halt ersetzen. Und der ist auch hier immer in meiner Tasche. Und nicht, weil ich ständig Bubble Tea trinke, aber wenn ich ihn trinken will, dann will ich ihn noch trinken können. Und das ist halt überhaupt gar kein Problem, den Leuten zu sagen, nee, ich brauche keinen Strohhalm und dann seinen eigenen mitzunehmen. In dem Zusammenhang ist es übrigens halt auch immer ganz nützlich. Also ich habe hier in meinem Rucksack halt neben den Strohhalm auch immer Essstäbchen dabei. Aus Metall auch. In Korea sind ja alle Stäbchen oder halt die meisten Stäbchen eigentlich aus Metall. So kann ich halt auch, wenn ich unterwegs mit Freunden essen gehe, also ich bin jetzt nicht die komische Person, die Pommes mit Stäbchen isst, keine Sorge. Aber wenn ich dann halt mit Freunden irgendwie gebratene Nudeln, das ist in Deutschland ja das typische Auswärtsessen irgendwie neben Döner, esse, dann kann ich halt auch da wenigstens wieder die Einwegstäbchen und diesen ganzen Quatsch sparen. Und das sind zwei Sachen, die halt super leicht sind und nicht viel Platz wegnehmen. Und es gibt noch Leute, die da ein bisschen weitergehen, die haben dann so eine kleine Dose dabei, wo halt generell Besteck halt drin ist für sie. Dass sie dann, wenn sie auswärts essen, komplett auf diesen ganzen Einwegbums verzichten können. Dann packt man es danach wieder in die Dose, so wird auch nichts dreckig. Oder andere machen das auch mit Tüchern, also das lässt sich ganz leicht nähen, so eine Taschen. Da steckt man die dann rein, rollt das zusammen, nichts wird dreckig. Man hat im Zweifel noch dadurch eine Serviette dabei. Ist auch eine super Sache. Brauche ich tatsächlich nicht, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach so selten auswärts essen gehe. Und wenn, brauche ich halt meistens nur Stäbchen. Pommes esse ich, wie es richtig ist, mit den Fingern. Genau, also man kann halt irre viel halt einfach da schon machen, dass man was mitnimmt. Und wie gesagt, es nimmt nicht viel Platz weg und ich erwarte auch nicht von Leuten, dass wenn sie abends feiern gehen, in ihre kleine Handtasche das Stäbchen in sie packen. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Aber so im Alltag, die meisten von uns haben ja größere Taschen, aktuell haben die meisten ja auch Rucksäcke. Da ist immer auf jeden Fall Platz, dass man so ein kleines Ding mit reinpackt. Und es gibt inzwischen ja auch schon richtig süße Strohhalme aus Silikon, die sich zusammenklappen lassen und so ganz tolle süße Anhänger noch haben, wo die dann auch wieder danach dann nicht alles volltropfen. Also es gibt ja wirklich für jeden Geschmack inzwischen was, sodass man eigentlich keine Ausrede mehr hat, da nicht mitzumachen. Und es ist der einfachste Weg, gut was zu sparen. Das nächste ist eine Sache, über die habe ich vorher nie nachgedacht, bevor ich nach Korea gegangen bin. Aber als ich im Restaurant gearbeitet habe, hat mich das so getriggert. Ich bin so wütend dauernd gewesen, weil viele Koreaner, vor allen Dingen, glaube ich, in ausländischen Restaurants, weil wir ja Portionen machen, die eigentlich für eine Person sind, dadurch haben Koreaner teilweise viel zu viel bestellt. Und das haben sie nicht gegessen. Und teilweise zu einem Punkt, dass es wirklich die Hälfte des Essens und manchmal sogar noch mehr einfach in der Tonne gelandet ist. Und das war ganz, ganz viel, weil sie sagten, ja, ich will es einfach nur mal probieren. Ich sage, ja, dann ess doch heute das und morgen was anderes. So. Und die haben dann teilweise den Tisch vollgeklatscht mit Essen und dann nur die Hälfte gegessen. Und das ist halt auf so vielen Ebenen nicht okay und nicht cool. Und deswegen ist halt auch der Tipp, bestellt halt echt, was ihr essen könnt. Lasst da nicht durch so einen Scheiß wie Instagram oder so, weil das war viel auch der Faktor. Weil das haben wir bei vielen dann auch mitbekommen, dass sie eigentlich nur da waren, weil das Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, war halt recht beliebt. Dass viele nur da waren, damit sie halt ein Instagram-Foto machen können. Und in einem ganz krassen Fall war es halt wirklich, da hat eine super viele Fotos gemacht, hat dann echt nur ein Stück von ihrem Schnitzel abgeschnitten. Und das war's dann. Wo dann aber tatsächlich dann ihr Kumpel dann auch gesagt hat, ist das dein Ernst? Und meinte auch, das ist halt mega uncool. Ich habe die Kunden natürlich nie darauf angesprochen. In dem Fall hat es dann Gott sei Dank der Kumpel selber gemacht. Und das ist halt so eine Sache. Bestellt euch halt wirklich, was ihr auch essen könnt. Lasst da nicht das Auge mitessen im Sinne von, oh, das geht schon, ich habe so einen Hunger. Wir sind ja alle erwachsen. Ich glaube, die meisten von uns können einschätzen, wie sie essen können. Und falls man sich doch mal verschätzt, gibt es ja immer die Option, dass man es einfach mitnimmt. Dann nehmt euer Essen halt mit. Und das machen eigentlich die meisten Restaurants, dass man so ein Doggybag, also dann zum Mitnehmen dann das restliche Essen kriegt. Und auch da wieder könnt ihr, wenn ihr eine Dose oder so dabei habt, was ja auch inzwischen viele wissen, man kann sich einfach Boxen oder Dosen mitnehmen und dann sagen, ja, hey, ich schaff's nicht, könnt ihr mir das bitte einpacken, hier ist eine Dose. Und gerade in Korea habe ich gesehen, dass zwar viele erstmal verwirrt sind, aber es ist nie ein Problem war. Dass sie tatsächlich teilweise weniger Probleme gemacht haben, das in selbst mitgebrachte Dosen zu packen, als jetzt in Deutschland. Da haben nämlich viele Küchen dann doch eher ein Problem damit. Manchmal, nicht immer. Und ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der Dosen dauernd in ihrem Rucksack hat. Das liegt aber daran, dass mein Magen ein schwarzes Loch ist. Also wenn ich das Essen mag, kann ich es in der Regel auch aufessen. Aber wenn ihr halt wisst, ihr schafft es nicht immer, habt halt eine leichte Tupperdose dabei oder so, wenn ihr den Platz habt. Das kann man dann auch übrigens super nutzen, wenn man sich halt To-Go-Essen direkt holt, dass man sagt, ja, hey, könnt ihr hier direkt reinmachen. Und es gibt inzwischen, das finde ich auch super cool, Firmen, die wiederverwendbare Dosen und Boxen erstellen, die exakt schon die Formate haben von den meisten Lieferservice-Essen. Weil ja sonst manche Restaurants argumentieren, man weiß ja nicht, wie viel da sonst reinkommt und sie sonst nicht wissen, wie viel Essen sie dann jetzt machen sollen. Und deswegen war das halt, finde ich, eine super Idee, dass man dann direkt das gleiche Format hat. Sieht fast genauso aus, sodass sie dann nicht argumentieren können auf diese Art. Und das ist, wie gesagt, ne. Es ist natürlich immer besser, wenn man schon Sachen nutzt, die man schon hat, aber you do you. Da kann man auf jeden Fall viel sparen. Und noch so eine Eigenheit, die ich in Korea gesehen habe, die auch wirklich, finde ich, total typisch koreanisch ist, so wie halt mit dem enormen viel Essen übrig lassen, war... Wobei, das muss ich noch mal einmal kurz sagen, ich habe tatsächlich auch hauptsächlich eher in internationalen Restaurants gesehen, dass viel Essen übrig gelassen wurde. Weniger, trotzdem immer noch, aber weniger in koreanischen Restaurants, weil es dann oft Portionen sind für alle und dadurch die Chancen natürlich höher sind, dass da irgendjemand bei ist, der halt auch so ein schwarzes Loch als Magen hat. Und tatsächlich manche All-You-Can-Eat-Restaurants in Korea, von denen es tatsächlich einige gibt, auch die Klausel haben, weil du hast meistens dann 2 oder 3 Stunden, die du dann so viel essen kannst, wie du möchtest. Die aber die Regel haben, dass wenn Essen übrig bleibt, du das bezahlen musst nach Gramm. Also so nach 100 Gramm oder so. Also, oder das ist ab einer gewissen Grammzahl, dass sie sagen, nee, komm, da habt ihr euch einfach übernommen und das finden wir nicht in Ordnung. Zum Beispiel mein Lieblings-Tteokbokki-Restaurant, das auch All-You-Can-Eat hat, weil... Liebe Tteokbokki, die haben halt die Regel, dass wenn man danach zu viel noch drin hat, was nicht aufgegessen wurde, dann wird einem das berechnet. Und da reden wir jetzt nicht von, da liegt noch ein Reiskuchen drin oder noch so eine leichte Schicht Suppe, sondern wirklich von, eigentlich ist das Ding noch voll. Oder, ne? Also, dass da wirklich noch eine richtige Portion drin ist. Und dann sagen sie auch was und muss man es bezahlen, was ich auch total in Ordnung finde. Genau, aber wieder zurück zum Thema. Ja, so ein Pet-Peeve, den ich noch entwickelt habe in Korea, ist, dass man in koreanischen Restaurants ganz häufig Feuchttücher bekommt, die natürlich auch alle einzeln verpackt sind nochmal. Und das habe ich nicht verstanden. Ich verstehe das bei Lieferservice-Essen, dass wenn man Fried Chicken oder so isst, dass dann die Hände bappig sind und man ist unterwegs, man kann jetzt nicht so gut sich die Hände waschen. I get it. Sag ich nichts zu. Aber in einem Restaurant, wo du teilweise einen Meter von der Klotür entfernt sitzt und dir einfach die Hände waschen könntest. Und es war halt wirklich, die haben dann vor dem Essen sich mit diesen Feuchttüchern die Hände abgewischt, wo ich denke, sauber ist das jetzt nicht. Also, wenn es dir darum ging, deine Hände richtig sauber zu machen, damit du jetzt essen kannst, dann wasch dir doch bitte einmal kurz die Hände. Und das war halt wirklich, ich wurde so zugeschissen mit diesen Tüchern und ich habe sie dann angefangen halt mitzunehmen, weil unser Chef im Restaurant uns halt gesteckt hatte, dass es in vielen Restaurants so ist, dass der Tisch einfach abgeräumt wird und da wird nicht drauf geachtet, ob die Pakete jetzt noch zu sind, die werden einfach weggeschmissen. Nicht überall, also bei uns wurde sehr akribisch drauf geachtet, dass wenn die Pakete noch zu sind, wir die einfach wieder zurückpacken, aber er hatte uns das extra noch gesagt, dass das nicht in jedem Restaurant der Fall ist und dann ist es halt völlig verschwendet und deshalb habe ich angefangen, immer wenn man sowas gekriegt hat und ich nicht sagen könnte, brauche ich nicht, immer mitzunehmen. Und dann war ohne Scheiß die Seitentasche von meiner Handtasche, die ich zu der Zeit hatte, an einem Punkt einfach voll. Voll mit diesen ganzen scheiß Feuchttüchern, die ich dann in der einen WG, wo ich war, dann auch alle einfach zurückgelassen habe, weil die gerne auch mal auswärts irgendwo gegessen haben. Also im Park oder so. Aber wascht euch einfach die Hände. Ne? Wenn ihr vorm Essen Hände waschen wollt, wascht euch einfach die Hände. Nutzt dafür nicht diese Kackfeuchttücher. Das werden manche vielleicht nicht verstehen, warum ich mich darüber so aufrege, aber es ist halt einfach, die Hände werden dadurch nicht richtig sauber. Man schafft es halt, Schmutz abzumachen, aber sie werden nicht hygienisch sauber. Und es ist einfach unnötig. Es ist richtig unnötiger Müll. Die Tücher lösen sich nämlich auch nicht gut auf. Und wow, ich bin echt gespannt, wer die Folge zu Ende hört. Weil ja, Nachhaltigkeit macht leider nicht häufig Spaß. Und ich glaube, das, ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wer von euch bis zum Schluss alles hört. Genau, dann so eine Basic-Sache ist, nehmt euch einen Beutel mit. Also ganz ehrlich, nehmt euch einfach einen Beutel mit. Sowieso, was ja in Deutschland sowieso inzwischen viele haben, weil ja auch die Tüten abgeschafft wurden endlich. Nehmt euch einfach ein, zwei Beutel mit, die ihr immer in der Tasche habt. Und dann braucht ihr keine Shoppingtüten. Ihr braucht beim Einkaufen keine Tüten. Und auch vor allen Dingen, wenn ihr Gemüse und Obst holt, könnt ihr das nämlich auch einfach in die Beutel packen. Weil in Korea ist es ja viel an den Märkten und so, wo man nämlich eigentlich, also an diesen Outdoor-Märkten, das sind nämlich die Orte, wo ihr richtig gut noch unverpackte Lebensmittel bekommt. In vielen Läden ist es nämlich so, dass Gemüse und Obst sogar teilweise im Laden nochmal in Folie verpackt wird, was manchmal ein bisschen frustrierend sein kann. Und auf den Märkten halt eben nicht. Also die würden es dann natürlich wieder in eine Tüte packen. Aber ich habe denen dann halt einfach den Beutel aufgehalten, habe gesagt, was ich möchte. Und die haben sich dann auch und die meisten Ajumas haben sich dann total gefreut. Weiß nicht ganz warum, aber sie haben sich super doll gefreut und haben das dann immer alles da reingepackt. Vielleicht, weil es manche auch stört, dass sie so viel Tüten den ganzen Tag verbrauchen. Ja, auf diese Art könnt ihr euch das halt echt sparen, diesen ganzen kleinen Scheiß, der halt im Alltag anfällt. So umgeht ihr auch das Problem, weil Seda, kennen wahrscheinlich einige von euch, macht ja YouTube-Videos. Und sie hat das in einem Video mal angesprochen, dass sie nämlich das Problem hat, dass in den Supermärkten, in denen sie ist, das öfters mal das Problem ist, dass wenn sie sich Gemüse ausgesucht hat und das ohne Verpackung mit zur Kasse genommen hat, dass es dann manchmal Ärger gab, nicht für sie unbedingt, sondern für die Person in der Abteilung, warum das nicht verpackt wäre. Dieses Problem umgeht man damit, wenn man einen Beutel hat. Also zum Beispiel gibt es ja inzwischen auch, was ich ganz gut finde, bei allen Discountern und Supermärkten eigentlich, inzwischen diese durchsichtigen Beutel, die eben konkret für Gemüse und Obst gedacht sind. Damit könnt ihr nämlich dieses ganze Problem umgehen. Es geht ihnen nämlich darum, dass es einfach verpackt ist. Und wenn ihr es dann in einem Beutel habt, wo sie trotzdem sehen, was drin ist, dann ist das Thema auch gegessen. Weil sie dann wissen, deshalb war es nicht verpackt, weil sie wollte es in dieser Verpackung haben. Und so könnt ihr das Ganze umgehen. Und ich hatte damit nie Probleme in Korea. Und das hat super gut funktioniert. Und was übrigens auch eine Sache ist, in kleineren Supermärkten, halt nicht in großen Ketten, es ist halt häufig auch so, dass ihr teilweise noch die ungewaschenen Gemüse, also das ungewaschene Gemüse kriegt, was ich vorher auch noch nie gesehen hatte. Also zum Beispiel die Möhren gab es dann in zwei Optionen. Halt entweder schon gewaschen, die waren dann halt häufig auch eingeschweißt. Oder halt, wo teilweise wirklich noch die Erde und so, also natürlich nicht in Brocken, aber halt ne in so einer Stauberdeschicht, sag ich mal, dran sind. Und dann deutlich günstiger. Man zahlt ja, wenn man Obst und Gemüse kauft, auch dafür, dass es vorher gewaschen wurde. Aber ich glaube, die meisten von euch, so wie ich, waschen ihr Gemüse trotzdem nochmal, bevor sie es essen. Das heißt, es wird so oder so nochmal gewaschen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann kann ich auch einfach noch das, in Anführungszeichen, dreckige Gemüse kaufen, pack's in meinen Beutel, weil ich wasche es zu Hause ja sowieso. Und bei Möhren ist es, ich schäle sie. Also das ist mir sowieso egal, wie die von außen aussehen. Also da kann man beim Einkaufen gehen halt echt nochmal gut was vermeiden und kriegt so eigentlich halt auch keinen Stress. Also ich habe das noch nie erlebt, dass, wenn die in diesen Beuteln waren, irgendjemand sich beschwert hat. Das fällt dann auch so ein bisschen in diesen nächsten Tipp mit rein. Es gibt halt immer, nein, immer nicht, leider, aber es gibt durchaus zum Teil Alternativen zu gewissen Verpackungen. Oder dass man halt einfach mal eine Großpackung holt anstatt einer kleineren. Wenn man irgendwas besonders gerne mag, dafür gehe ich dann bin ich dann gerne in größere Supermarktketten gegangen. Da bekommt man nämlich auch größere Packungen häufig von gewissen Snacks und anderen Lebensmitteln. Und das spart dann auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen mehr Müll einfach. Weil dann ja mehr Inhalt in einer größeren Verpackung ist, als wenn man jetzt 5 kleine holt. Und das ist halt ähnlich wie mit den Karotten, dass man halt sagt, okay, nehme ich lieber das als das. Da kann man gerade beim Einkaufen einiges vermeiden. In Deutschland kennt ihr vielleicht auch schon die Unverpacktläden, also sprich die, wo man wirklich sowieso schon mit eigenen Behältern hingeht und dann an den Zapfsäulen oder den Behältern und Bottichen und was es nicht alles gibt, dann einfach einfüllt, was man braucht. Was natürlich super ist, weil man A, Verpackungsmüll reduziert. Es entsteht trotzdem welche. Ich habe nämlich selber letztes Jahr in einem Unverpacktladen gearbeitet, deswegen weiß ich auch, wie die Abläufe sind. Es entsteht immer noch Müll, aber deutlich weniger und meistens auch kein Plastikmüll, sondern nur Papier. Und man nimmt halt nur die Mengen, die man braucht. Gerade als Single-Haushalt braucht man halt ganz andere Mengen als jetzt eine 4-köpfige Familie. Und das gibt es seit 2019 auch in Korea. Und zwar heißt der Laden Waste Opso, also ohne Müll. Also Opso ist in dem Fall von Opsoyo, also für die, die mein schlecht ausgesprochenes Koreanisch nicht verstanden haben. Und das ist Seouls erster Unverpacktladen. Die haben 2019 viel Pop-Up-Stores gehabt, um das Konzept überhaupt in Korea erstmal so ein bisschen zu etablieren. Und haben, ich glaube, seit 2020 haben sie jetzt einen eigenen kleinen Laden. Da sind zwar erstmal hauptsächlich nur die Basics, aber das ist ja auch das Wesentliche, dass man halt erstmal ein paar Grundlagen bekommen kann, wie Haferflocken und hier und da. Weil das ist witzigerweise schon eine Sache. Man bekommt in Korea viele Großpackungen, was natürlich einerseits nachhaltig und super ist, aber für Singles häufig doof ist, weil sie es manchmal nicht schaffen, das aufzuessen, bevor es schlecht wird. So ist das eine gute Zwischenlösung. Man muss aber natürlich nicht in den Unverpacktladen gehen. Man kann halt genauso, wie ich gesagt hatte, natürlich setzt das ein bisschen voraus, dass man mit also ein bisschen schon Koreanisch kann. Man kann halt auch einfach zu den offenen Märkten gehen. Da ist nämlich sehr viel wie im Unverpacktladen und man kann sich das einfach abfüllen lassen. Und das ist halt auch nie ein Problem, das in seinen eigenen Verpackungen zu machen. Das ist eine Möglichkeit, wie man, wenn man da lebt, wirklich nachhaltig einkaufen kann. Weil gerade das ist ein Faktor, wo viele Leute sagen, das ist in Korea nicht möglich und das stimmt so halt einfach nicht. Es stimmt nicht. Es ist möglich, es ist, will ich auch nicht lügen, es ist mehr Aufwand. Ja, es ist mehr Aufwand, es ist aber halt nicht unmöglich. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ich möchte diesen Aufwand nicht machen, aber man darf dann halt nicht sagen, dass es nicht geht, denn das tut's. Und gerade was so die Märkte betrifft, ist es halt auch echt günstiger. Weil bei uns muss ich schon sagen, Unverpacktläden sind ein bisschen teurer, weil es häufig dann auch Bio ist. Aber auf den Märkten in Korea ist es halt wirklich so, dass es sehr häufig günstiger ist. Es ist nämlich auch genauso günstiger, halt an diesen Straßenständen Gemüse und Obst zu kaufen, als im Supermarkt. Das ist ganz häufig so, dass es deutlich günstiger ist. Gerade wenn man immer zum Gleichen geht, weil die immer mit ihren Preisen noch verhandeln können. Oder dann automatisch, wenn sie einen einmal die Woche sehen, dann automatisch einem Sachen noch dazugeben oder einfach günstiger machen. Ne? Dieses, was wir bei den Restaurants schon mal das Thema hatten, Service. Dann kriegt man halt nochmal, die haben nämlich ganz oft dann so eine Sets, das habe ich öfters gemacht, habe ich dann halt 10 Äpfel gekauft, weil das war ein Set. Das hat sie mir dann in den Beutel gepackt und ich glaube, in der dritten Woche hat sie mir dann einfach noch einen dazugepackt. Also sowas geht ganz gut. Was beim Einkaufen in Korea allerdings noch zu erwähnen ist, was sehr gut funktioniert und was ich als eine sehr positive Überraschung empfunden habe, war, dass man gerade bei den großen Märkten wiederum, also den großen Ketten, am Ausgang so Stationen hat, wo die ganzen Kartons, die nämlich für die Anlieferung angekommen sind, ordentlich auseinandergefaltet, also wo dann halt alles aufgetrennt wurde, die waren ordentlich auseinandergefaltet und dann in Stationen eingeordnet, wo dann wiederum Paketband und so war. Man hat dann nämlich nicht wirklich an der Kasse irgendwie Tüten bekommen, sondern man hat seine Sachen halt einfach auf sein Band gepackt, also wieder in seinen Wagen gepackt. Und dann konnte man nämlich einfach sich da Kartons wieder zusammenkleben und da alles reinpacken. Ich erinnere mich noch, als ich jünger war, gab es das halt so auch irgendwie bei Edeka und so, dass sie dann die ganzen alten Gemüsekartons und so dann am Ausgang hingepackt haben, dass man sich die einfach voll machen konnte und dann halt keine Tüten mitnehmen musste. Das gibt's irgendwie inzwischen in Deutschland nicht mehr so, das finde ich ein bisschen schade. Aber das fand ich sehr positiv in Korea, dass wirklich die großen Ketten, gerade Lotte Mart und, ich habe jetzt gerade vergessen, wie der Discounter von denen heißt. Naja, dass halt die großen Ketten machen das eigentlich alle, selbst bei den Discountern halt, dass sie draußen dann halt so eine oder am Ausgang halt eine Station haben, dass man sich das einmal zusammenbauen kann. Und das wiederum finde ich eine super Sache. Oh, und mir fällt spontan auch noch eine Sache ein. Die betrifft allerdings hauptsächlich die Leute, die länger in Korea leben, also langfristig in Korea leben. Das habe ich kurz einmal, oder wir haben da kurz einmal drüber gesprochen in der Folge zum Thema Wohnen in Korea. Und zwar versuche ich halt immer, wenn ich irgendwo zur Miete wohne und halt kurzfristig nur da bin, auch darauf zu achten, dass die Wohnungen Wasserfilter haben. Und zwar jetzt nicht diese Brita-Dinger oder so, sondern wirklich diese Geräte. Denn, also die werden ganz normal an den Hahn angeschlossen, also an den Hahn, aber halt an die Leitung angeschlossen. Und dann kriegt man darüber Wasser. Das Trinkwasser in Korea, in Seoul, ist trinkbar. Also es ist gesundheitlich nicht schädlich, es schmeckt aber scheiße. Also es schmeckt nach Chlor, weil es halt so gefiltert und gereinigt wird und bla. Und es schmeckt nicht gut. Es ist, und ich bin jetzt wirklich kein Wasser-Connoisseur. Ich trinke nur Leitungswasser eigentlich. Aber das war wirklich eklig. Und ich hab's wirklich versucht. Ich hab's mit, weil ich ja auch viel Tee trinke, ich dachte, gut, ne, wenn du es abkochst, schmeckt es eh nochmal anders. Nein, es bleibt leider eklig. Das ist halt wirklich so ein Faktor und man trinkt natürlich viel Wasser. Also zum Kochen reicht das absolut. Das merkt man dann meistens nicht mehr, weil koreanisches Essen ist ja sehr geschmacksintensiv. Dementsprechend, weil es schmeckt halt, es ist halt so ein Untergeschmack, der also so ein, ne, da schwingt was mit. Es ist jetzt nicht hardcore. Und deswegen, wenn man kocht, ist das gar kein Problem. Das schmeckt man in der Regel eigentlich nicht. Aber wenn man es halt pur trinkt, dann, oder halt auch mit Tee, dann schmeckt man es halt doch ziemlich doll. Bei Kaffee wohl nicht so, laut meinem Mitbewohner. Und auf jeden Fall muss man, oder ist man dann eigentlich gezwungen, halt dauernd Wasserflaschen zu kaufen. Was natürlich was natürlich richtig scheiße ist. Weil ich bin Mensch, ich trinke sehr viel am Tag. Das geht A ins Geld und B ist es halt eine Masse an Müll. Tatsächlich ist die letzte Wohnung in Korea, in der ich gelebt habe, hatte das nicht. Aber da waren halt die Mitbewohner und die Wohnung so toll, dass ich gesagt habe, ey komm, die 4 Monate geht schon. Es hat mich aber wahnsinnig wirklich gemacht. A, dass ich ständig das Geschleppe hatte, weil ich habe sehr nah an einem Markt gewohnt und habe dann gesagt, nee, ich mache hier jetzt keinen Lieferservice dafür, auch wenn es nervig ist. Ich habe sehr nah dran gewohnt und es war auch verhältnismäßig günstig. Aber es hat mich aufgeregt, dass ich ständig diese Massen an Flaschen hatte. Wenn ihr langfristig da wohnt, investiert einmal in so einen Wasserfilter. Und ja, die kosten ein bisschen was, aber es ist nicht astronomisch. Und gerade wenn man länger da lebt, dann ist es mega convenient. Und man hat das Ding halt, das hatte ein Kumpel von mir, der das halt auch hatte, sagte er, das Ding hat man nach einem Jahr eigentlich schon wieder preislich drin. Für das, was man dann halt an Flaschen ausgibt. Und klar muss man das Wasser zahlen, das man verbraucht, aber die Kosten sind deutlich geringer als abgefülltes Wasser. Zumal abgefülltes Wasser ja auch noch mit ganz anderen Problemen einhergeht, ne? Thema Nestle und so Geschichten, Wasser abpumpen aus Regionen, die das eigentlich selber bräuchten und so eine Geschichten. Da ist es halt auf so vielen Ebenen halt einfach besser, wenn man das gefilterte Wasser trinkt. Und das schmeckt dann wirklich wieder wie ganz normales Wasser. Das schmeckt null mit Chlor, gar nichts. Das schmeckt dann wie ganz stinknormales Wasser. Also da, wie gesagt, ist es, deswegen kann ich es nochmal betonen, super nützlich. Und dann, da ist es tatsächlich mehr convenient, nachhaltig zu sein. Weil man nur an dieses Gerät geht, drückt einen Knopf und das macht dir die Flasche, das Glas, was auch immer du haben willst, voll. Ich hatte das sonst bis auf diese eine Wohnung überall und das war mega convenient, bequem und ich habe irre viel Geld und Zeit dadurch gespart und scheiße viel Müll. Also das kann ich jedem nur ans Herz legen, dass wenn man da länger wohnt, dass man das halt einmal investiert. Ich glaube, das sind 100 Euro oder so. Also gibt es halt schon für 100 Euro. Das ist jetzt nicht, klar, es ist Geld, das ist mir klar, aber es ist jetzt auch nicht die Welt. Damit kommen wir dann jetzt auch zum Thema Shopping, wo ich ein bisschen Angst habe. Nein, aber so wie auch in Deutschland, das Offensichtliche ist halt, guckt einfach, dass ihr nicht, und das ist durchaus etwas, was mir selber früher viel passiert ist, guckt, dass ihr nicht in den Kaufrausch fallt. Gerade weil Sachen günstig sind, neigt man dann dazu zu sagen, ah, dann nehme ich das jetzt noch mit, dann nehme ich das jetzt noch mit. Man benutzt es und oder trägt es halt einfach nicht. Kauft euch Sachen, die ihr wirklich haben wollt und nicht, weil sie günstig sind. Weil man wirklich häufig dazu neigt, Dinge einfach zu kaufen, weil, ist ja nur 1 Euro oder sind ja nur 5 Euro oder scheißegal. Mal ganz von der Frage ab, deswegen kann ich da immer, immer wieder die Dokumentation True Cost empfehlen, wo sie einem wirklich deutlich mal zeigen, wie Dinge produziert werden und unter welchen Bedingungen. Und ja, viele wissen es in der Theorie und haben davon gehört, aber man schiebt es ja halt schon gerne weg immer, dass man es sich aber wenigstens einmal angeguckt hat und weiß, ja, es ist so billig, weil andere den Preis dafür zahlen. Dann fällt es einem vielleicht auch leichter zu sagen, na, eigentlich möchte ich das aber gar nicht, es ist nur billig und ich finde es irgendwie gerade ganz cool. Man verfällt ja auch schnell in so einen Rausch. Wie gesagt, ich kenne das selber von früher auch noch, dass man dann irgendwie sagt, ach, geht ja noch und geht ja, ja, muss aber nicht. Nur weil es geht, muss es nicht. Und damit möchte ich jetzt nicht jeden verteufeln, der Fast Fashion kauft und trägt, weil ich weiß auch, nicht jeder hat die Ressourcen in Form von Geld und oder Zeit, auf nachhaltigere Alternativen zurückzugreifen. Ich selber trage auch viel Fast Fashion, weil ich halt lange Zeit nicht die Kohle hatte. Aber auch das geht auf eine nachhaltige Art. Ich trage, und das ist halt dieser entscheidende Faktor, gerade bei Kleidung, ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass es einen Unterschied zwischen Stil und Style gibt. Wenn du einen Style hast, im Ideal ist der auch wenigstens gut, dass es gut aussieht. Aber das sind halt Leute, die einmal im Jahr oder teilweise ganz erschreckend in jeder Saison einmal ihren Kleiderschrank auf den Kopf stellen und dann sich komplett neu einkleiden oder halt sich neu den Drang haben, sich neu einzukleiden. Das hat meistens, nicht immer, nichts mit Stil zu tun. Denn wenn man Stil hat, dann kann man seine Sachen auch noch 5 Jahre später tragen. Man hat sich vielleicht ein bisschen satt gesehen, aber da gehe ich dann halt meistens in eine Rotation, dass ein paar Sachen dann halt 2-3 Jahre im Kleiderschrank liegen. Und dann ist es ja wie neu, weil ich habe sie 3 Jahre lang nicht mehr gesehen. Und klar verändert sich auch manchmal der Stil von einem. Ich hatte vor 10 Jahren einen ganz anderen Kleidungsstil als heute. Aber, wobei ganz anders nicht, eher das Farbschema hat sich geändert. Aber ja, dass man, also wenn es so ist, dass man seine Kleidung von vor einem Jahr nicht mehr sehen kann und auch wirklich nicht mehr, und nicht im Sinne von, ich habe es übersehen, sondern wirklich, dass man sie überhaupt nicht mehr tragen mag, dann sollte man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. So ein bisschen gucken, was ist denn mein Stil? Und man kann durchaus auch verschiedene Stile haben. Das heißt nicht, dass man jetzt wie Steve Jobs jeden Tag das gleiche Outfit tragen soll. Aber dass man halt sich wirklich Gedanken macht, wie möchte ich eigentlich aussehen? Was ist mein Stil? Was finde ich nice? Was finde ich gut? Und dann anfängt, entsprechend dieses Stils seine Sachen zu besorgen. Weil dann hat man viel länger Freude daran. Man kann dann halt sagen, okay, euch packe ich jetzt mal für ein Jahr oder für 3 Jahre in einen Vakuumbeutel oder eine Box irgendwo hin und hole euch dann wieder raus und dann werde ich euch auch wieder tragen. So kann man Fast Fashion halt auch nachhaltig machen, weil Fast Fashion wird neben den menschlichen Problemen, wird es zum Umweltproblem dadurch, dass viele Leute halt, weil es billig ist, irre viel kaufen, es teilweise gar nicht tragen und dann spenden. Und spenden, wer sich damit halt mal beschäftigt hat, weiß auch, dass das ein Großteil leider nicht in Secondhand-Läden landet, sondern einfach häufig einfach nach Afrika und in andere Länder oder Kontinente in dem Fall verschickt wird und dort die Märkte absolut zerstört. Es ist nicht nachhaltig, unbedingt zu spenden. In manchen Umständen natürlich ja, aber da auch da, ähnlich wie mit der Mülltrennung, es bringt nicht viel, wenn man aber konstant ständig nur dabei ist, nachzulegen. Und da muss ich immer an meine Mitbewohnerin in Korea denken, die Lynn und ich hatten, ich glaube, in unserer 2. Wohnung. Super liebe Mädels, super, super lieb. Aber es war halt wirklich gefühlt einmal im Monat, dass da so ein Karton mit Kleidung und kleinen Knickknacks oder so war, die sie aussortiert haben. Und das erste Mal dachte ich, ah cool, sie hat wohl irgendwas, ist bei ihr gerade los und sie sagt, nee, ich sortiere jetzt aus. Und dann kam das jeden Monat. Und ich dachte, okay, weil die auch konstant shoppen war. Sie hat immer wieder nachgelegt und sie hat das dann immer gespendet. Aber es ist halt, ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Die Leute denken nicht mehr drüber nach, was dann damit passiert, sobald es nicht mehr ihnen gehört. Und genau das sollte sich aber ändern, dass Leute eben sich Gedanken darüber machen und Verantwortung für das übernehmen, was sie sich angeschafft haben. Ja, deswegen, ich weiß, gerade in Korea ist es mega, mega verlockend, dann halt einfach sich tot zu kaufen. Aber versucht euch trotzdem Gedanken zu machen. Und wie gesagt, ich bin selber auch in die Falle getappt und habe ein paar Kleidungsstücke, die ich super selten trage oder teilweise, wobei das inzwischen weniger geworden ist, aber teilweise gar nicht getragen habe, noch bis vor ein paar Jahren. Und inzwischen ist wirklich alles, was ich in meinem Kleiderschrank habe, das mag ich auch. Und wenn ich es mal nicht mag, dann hängt es halt, wie schon gesagt, eine Weile dann halt mal rum, bis ich es wieder mag. Oder bis ich ein anderes neues Kleidungsstück dazu bekommen habe, wozu das super gut passt. Und auch wenn das mega kitschig klingt, Stil bleibt immer gut. Wenn man seinen Stil gefunden hat, ist man immer gut gekleidet. Das hat dann nichts mit Trends und Innensein zu tun. Guter Stil ist immer schick. Deswegen versucht weniger darauf zu achten, was gerade Trend ist und achtet mehr darauf, was euch wirklich gefällt und kauft dementsprechend. Wie gesagt, achtet einfach ein bisschen auf euren Konsum. Das ist die Kurzfassung von dem, was ich sagen wollte. Genau, dann, ach klar, auch da wieder, ihr habt ja eure Beutel hoffentlich dann dabei, dass ihr auf die ganzen Tüten und den ganzen Bums verzichten könnt. Wenn ihr Kleidung bestellt, bestellt es nicht in 50.000 Größen und schickt es dann zurück, weil häufig wird diese Kleidung dann einfach vernichtet und nicht wieder in den Umlauf gebracht. Werdet euch sowas einfach bewusst. Und jetzt aber zum nächsten. Klassiker ist halt beim Shoppen und vor allen Dingen bei Kleidung, das ist ja das, was bei vielen mit Shopping in Verbindung gebracht wird, ist der einfachste Schritt, wenn ihr was Neues kaufen wollt, kauft es Secondhand. Und ja, da ist es ein bisschen tricky, weil wir alle kennen diese Secondhand-Läden, die echt teuer sind. Die gibt's in Korea auch. Wobei, das muss man fairerweise auch sagen, ist es da wirklich so, dass viele der Sachen vintage sind oder halt einfach wirklich von einer besseren Qualität, sodass der Preis auch meistens gerechtfertigt ist. Und davon gibt es in Hongdae ziemlich viele auch und auch in anderen Orten, aber ich habe nur mal hauptsächlich da gewohnt. Da gibt es einige, auch on den Main Streets, also man muss noch nicht mal irgendwie einen Umweg laufen, die dann halt die Vintage-Sachen haben. Das funktioniert natürlich wahnsinnig gut, wenn man seinen eigenen Stil hat, weil dann findet man immer überall irgendwas. Aber es gibt genauso auch, da habe ich jetzt leider den Namen vergessen, es gibt aber auch in diesen Underground-Shopping-Malls, also die immer bei den Bahnstationen zum Teil sind, es gibt eine Kette von Secondhand-Läden, die halt wirklich die günstige Preise auch wirklich haben. Das, was man eigentlich mit Secondhand in Verbindung bringt, dass es halt sehr günstig ist. Die haben dann da alles ordentlich sortiert. Da ist dann halt natürlich auch Fast Fashion mit dabei, also dann halt Sachen, die dann dementsprechend auch noch moderner sind und nicht abhängig vom eigenen Stil sind, sag ich mal. Und da ist dann halt wirklich alles einfach mit dabei, für jung bis alt, alles. Ich müsste mal schauen, ob ich den Namen nochmal finde. Wenn ja, packe ich ihn in die Shownotes. Und sowas gibt's aber halt auf jeden Fall auch. Da findet man dann halt so viele Sachen und ich finde das eigentlich inzwischen, mag ich das auch wirklich fast lieber, wenn man dann so ein bisschen auf Schatzjagd geht und teilweise wirklich, wirklich unfassbar coole Sachen zu einem unschlagbar guten Preis kriegt. Weil viele gehen ja shoppen, weil sie halt diesen Endorphin-Kick brauchen oder war wahrscheinlich gerade das falsche Hormon, egal, aber die dann halt diesen Kick brauchen, also oder wo das Gehirn diesen Kick braucht. Und der ist für mich tatsächlich noch viel krasser, wenn ich das mit Secondhand mache. Einfach, weil man diese Schatzsuche hat, weil in normalen Läden ist ja alles so on display, dass man ja alles sofort sehen kann und man muss nicht wirklich groß suchen. Und wenn man dann auch noch das Gefühl hat, ein Schnäppchen zu machen, dann, weiß nicht, da geht bei mir einiges ab. Also das macht mich mega, mega happy. Ich habe ja jetzt noch gerade meine Wohnung eingerichtet, die habe ich zum Großteil jetzt über bei Kleinanzeigen und ich habe, weil ich stehe ja halt auf Vintage offensichtlich, erwähne ich ja ständig, habe jetzt richtig tolle, teilweise Chippendale-Möbel für so absurd wenig Geld bekommen. Da freue ich mich gleich fünfmal mehr, wenn ich das angucke und mich sowieso freue, weil es da ist und denke, und es war so günstig. Ohne, dass es halt unethische Konsequenzen hatte. Chefskiss, liebe ich. Da kann ich auch stundenlang drüber reden. Keine Sorge, tue ich nicht. Also ja, da die Option gibt es aber in Korea auch, auch wenn da halt weniger drüber gesprochen wird, eben weil Korea der Fast Fashion Heaven ist. Es gibt aber durchaus diese Option und sie sind nicht schwer zugänglich. Also es ist sehr easy, da eigentlich ranzukommen. Und dann nochmal kurz, ja, Qualität statt Quantität. Wenn ihr es euch leisten könnt, guckt, dass ihr vielleicht einfach was direkt mit besserer Qualität kauft. Gerade wenn man anfängt drauf zu achten, sieht man auch durchaus schon beim Kauf, beim Stoff einfach große Unterschiede, wo man weiß, ey, das Ding wird mir nach 10-mal Waschen auseinanderfallen. Und das wahrscheinlich nicht. Lasst euch nicht von Preisen in Versuchung locken. Wie gesagt, das geht uns allen so. Deswegen machen sie die Preise ja auch so, damit wir einfach noch mehr kaufen. Versucht euch immer die Frage zu stellen, will ich das gerade wirklich oder bin ich gerade in diesem Dopamin? Dopamin war es, wonach ich gesucht habe. Oder bin ich halt gerade in diesem Dopaminrausch und suche mal nur gerade meinen nächsten Kick? Ich weiß, das wäre jetzt auch der letzte Tipp. Und ja, es tut mir auch leid für alle, die bis jetzt noch hier sind. Danke. Es ist kein spaßiges Thema in dem Sinne, weil man das Gefühl hat, man muss sich so viel einschränken. Und das weiß ich. Wenn man darüber das anhört, da reagieren viele halt ein bisschen ablehnend. Und das werfe ich auch jetzt nicht vor. Ich kann das total verstehen. Habe selber an dem Punkt gesessen. Wie gesagt, versucht das nicht als Angriff oder Provokation, wie auch immer, zu sehen. Macht, was ihr könnt und versucht vielleicht jedes Jahr ein bisschen mehr noch zu machen oder halt in eurem eigenen Tempo. Und irgendwann sitzt ihr dann hoffentlich genauso wie ich hier und guckt euer neues Chippendale-Sofa an und kriegt jedes Mal einen Endorphin-Kick, Dopamin-Kick, weil es so günstig war. Und wie gesagt, genau die gleichen Optionen oder sogar manchmal noch bessere und ähnliche habt ihr auch in Korea. Nur, und das ist der große Unterschied, weswegen ich auch finde, dass das Thema Nachhaltigkeit in Korea eins ist, worüber wir mal reden sollten. Korea ist wirklich verlockend. Es ist halt wirklich, wirklich deutlich schwerer als in Deutschland. Und das, ne, möchte ich halt auch gar nicht kleinreden und alles. Deswegen kann ich das auch total verstehen. Das habe ich, glaube ich, 10.000 Mal schon gesagt. Egal, wenn man dann mal in so eine kleine Falle tappt oder sich mitreißen lässt. Es gibt aber halt Alternativen und ihr könnt halt versuchen, euch so aufzustellen, dass ihr der Versuchung ein bisschen mehr widerstehen könnt. Genießt trotzdem natürlich euren Aufenthalt und ich hoffe, es hat euch jetzt nicht zu sehr runtergezogen oder demoralisiert oder whatever Emotionen da auftauchen können. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und jetzt kommt natürlich, wie immer, nochmal meine Empfehlung für diese Folge. Natürlich, zumindest für alle, die mir auf Instagram folgen, ist es dieses Mal ein Buch. Denn ich lese aktuell irre viel und die Romane, die ich lese, sind aktuell eigentlich alles von koreanischen Autoren. Und das Buch für dieses Mal ist Mut zur Freiheit, beziehungsweise im Englischen ist es In Order to Live von Park Hyun-mi. Da geht es um ihre eigene Geschichte als nordkoreanische Flüchtling und ihre Reise, wie sie das geschafft hat mit ihrer Mutter gemeinsam. Und ich fand das Buch zum einen natürlich wahnsinnig bewegend, aber unfassbar spannend und ja, also ja, das ist so ein überbenutztes Wort, aber wirklich ein bisschen mindblowing. So ein Einblick in die nordkoreanische Kultur beziehungsweise den Alltag zu bekommen und vor allen Dingen die Denkweise und wie krass die ganze Indoktrinierung und Brainwashing einfach ist. Weil man hört das immer in der Theorie, aber es ist ganz anders, als ich es zumindest im Kopf irgendwie immer hatte. Also das Buch zu lesen war ein ganz krasser Augenöffner für mich. Und sie beschreibt halt, gut das Leben dort, dann die ganzen Probleme, was sehr vorsichtig formuliert ist mit der Flucht. Da müsste ich da auch eine kurze Triggerwarnung natürlich machen, denn es geht um Menschenhandel, ganz konkret halt. Es fliehen fast nur Frauen aus Nordkorea oder es bekommen nur fast nur Frauen aus Nordkorea die Chance zu fliehen, weil sie danach verkauft werden. Es geht halt um Sextrafficking und das solltet ihr natürlich wissen, bevor ihr das Buch lest, falls das etwas ist, was euch triggern könnte. Es ist aber, muss man dazu auch sagen, sie geht nicht irgendwie in Details, was sowas angeht, was sich auch immer, also was ja auch nicht sein muss, finde ich. Es geht ja um die Geschichte an sich und nicht um solche Details. Die, finde ich, braucht man sowieso eigentlich sowas nicht. Aber es wird halt erwähnt. Es ist abgesehen davon, dass sie ein wahnsinnig inspirierender Mensch ist und eine enorme Leistung geschafft hat, was sie aus eigener Kraft alles geschafft hat, ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Also ja, ich kann es nur jedem empfehlen zu lesen. Es ist wirklich ein wahnsinnig interessantes Buch, aus dem ihr ganz viel mitnehmen könnt, denn man darf halt nicht vergessen, zu Südkoreas Geschichte gehört nun mal auch Nordkorea. Auch wenn es keine schöne Seite ist, finde ich es trotzdem wichtig, dass man, wenn man gerade kann, dann sich auch damit ein bisschen auseinandersetzt. Und ja, wie gesagt, ganz tolles, bewegendes Buch, das einem wirklich zum Nachdenken anregt. Dann wäre es jetzt das auch für diese Folge. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht oder ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Das wäre natürlich noch schöner. Lasst mir gerne wie immer Feedback da oder schreibt mir neue Themenwünsche, Fragen, whatever. Gerne per Mail an koreacafe.podcast@gmail.com. Oder auch auf Instagram, geht auch immer gerne an koreacafe.podcast. Dann war's das und bis zum nächsten Mal. Tschüss!